Also ich will ja nichts Wildes behaupten, aber ich finde, ihr habt euch ganz schön verändert. Hier sind eine Menge Gesichter, die ich nicht mehr so in Erinnerung habe. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass man älter wird und so wahnsinnig viel vergisst oder so. Keine Ahnung. Ganz herzlichen Gruß einfach auch von meiner Familie. Und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Als wir den Termin ursprünglich vereinbart haben, da hat es mich ja dann so grippemäßig so richtig erwischt. Und dann war freitags einfach nichts mehr mit Stimme. Und man kennt ja so die einen und die anderen Tricks, aber da war einfach nichts mehr zu machen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir da verschieben konnten. Das finde ich klasse, dass ihr da so flexibel wart. Ja, wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dann sitzen wir ja meistens zu Hause. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ob ihr dann, wenn ihr eine Dienstreise macht, mal ins Ausland oder so, eure Bibel mitnehmt, keine Ahnung. Aber meistens sitzen wir zu Hause oder zumindest in unserem gewohnten Umfeld. Und wir denken dann auch aus diesem Umfeld heraus. Wir denken dann eben, dass eigentlich die Dinge so sind, wie sie um uns herum sind. Aber die Bibel ist im Orient entstanden. Die ist da entstanden, wo eben heute die Türkei ist, gerade das Neue Testament. Und es heißt auch, also man muss auch dann denken einfach, es ist einiges an Kultur, was dort anders ist als bei uns. Was die Leute sehr, sehr prägt, ist einfach die Kollektivgesellschaft. Also dass die Gemeinschaft, die Familie, sie entscheidet, nicht der Einzelne, über Führerschein machen, Berufswahl, Auto kaufen und. Und es ist eben nicht der Einzelne, der diese Entscheidungen trifft. Und das andere, was eben da auch noch ist, das ist, dass man glaubt, ohne Ehre nicht leben zu können. Wir würden Ehre vielleicht übersetzen mit, naja, dass man gesellschaftlich anerkannt ist oder so. Das trifft es auch, aber es ist einfach noch viel, viel mehr. Die Ehre ist wirklich Identität für die Leute. Ja, und man kann diese Ehre eben steigern, indem man eben großzügig ist, indem man gastfreundlich ist, indem man hilfsbereit ist und freundlich ist. Das trifft ja sicherlich auf euch alle zu. Aber auch indem man andere teilhaben lässt. Und die klassische Geschichte, die da eben dann in den Vordergrund rückt, das ist eigentlich die Geschichte vom reichen Kornbauern. Der Kerl, der hat eine unglaubliche Ernte und behält alles für sich. Und er denkt gar nicht darüber nach. Und das andere ist, er hat niemanden, der mit ihm darüber überlegt, wie er das machen soll. Er ist alleine. Und er lässt das Kollektiv nicht teilhaben. Und das ist für die Zentralasiaten in dieser Geschichte eigentlich das große Drama. Dass der Mann ganz allein ist. Und wenn viele Flüchtlinge, junge Männer zu uns kommen, als Flüchtlinge eben, dann sind sie, weil sie aus dieser Gesellschaft kommen, oft gar nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Also die lernen das nicht in der Schule. Positive, negative Fakten abzuwägen, gegeneinander abzustimmen und dann einfach zu sagen, ich mache das oder ich mache das. Das ist für sie etwas, was in der Familie gemacht wird. Tja, und dann haben wir diese Geschichte mit den verlorenen Dingen, sag ich mal. Also einmal um das verlorene Schaf, die verlorene Drachme, der verlorene Sohn. Und es geht immer darum, dass etwas verloren geht und dass etwas wiedergefunden wird. Und der, der sucht, ist Gott in allen drei Geschichten. Und er geht dem Einzelnen nach und er sucht und er bringt zurück. Ich brauche euch das nicht vorlesen, weil das kennt ihr alles aus der Sonntagsschule oder aus dem Kindergottesdienst oder wie auch immer. Und am Anfang dieses Kapitels geht es erstmal damit los, dass die Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrte, dass die einfach sauer sind. Die sind sauer, dass Jesus sich einfach um Leute kümmert, mit denen sie nämlich nichts zu tun haben wollen. Für sie waren nämlich Juden und Zöllner, bei denen Jesus dann zu Gast ist, eben einfach nur verabscheuungswürdige Objekte mehr oder weniger. Und Zöllner waren für sie sowieso Verräter, weil sie mit den Römern zusammenarbeiteten, mit der Besatzungsmacht. Und mit ihnen hatte man keine Gemeinschaft, weil das hätte ja bedeutet, dass man ihre Moralvorstellungen auch übernommen hätte. Und das war ihnen zuwider. Und Jesus hat gar keine Berührungsängste. Er hat keine Angst vor ihnen, er hat auch keine Scheu vor ihnen in irgendeiner Art und Weise. Und er liebte diese Menschen, er liebte sie als Menschen. Und auch wenn er das, was sie taten, sicherlich nicht gut geheißen hat, aber er liebte sie trotzdem. Und er übernahm nicht ihre Moralvorstellungen und er blieb rein und sündlos, obwohl er mit ihnen Gemeinschaft hatte. Und dieses Annehmen, was die Schriftgelehrten und Pharisäer da kritisieren, das ist eben noch was anderes. Annehmen bedeutet, es ist nicht einfach, mir gibt einer eine Karte oder ein Paket und ich nehme das in der Hand und dann habe ich es, sondern es bedeutet einfach sehr viel mehr. Es bedeutet Aufnehmen in die Gemeinschaft, in das Kollektiv. Es bedeutet einfach auch, sich eins machen mit dem anderen. Es bedeutet auch, dass ich einstehe für den anderen, dass ich mehr oder weniger bereit bin, alles für ihn zu tun. Und nicht umsonst sprechen wir ja auch davon, dass wir Jesus aufnehmen, dass wir ihn in unser Leben aufnehmen. Und verstehen wir, wie vollumfänglich das gemeint ist in der Bibel, wenn es dann heißt, wir sollen ihn annehmen und aufnehmen? Als Jesus die Juden zum Beispiel auffordert, sein Brot, sein Fleisch zu essen, da geht es nicht um Kannibalismus, das ist in Johannes 6, sondern da geht es darum, ihn aufzunehmen. Und wenn wir Abendmahl feiern, nehmen wir ihn auf. Und dieses Jesus aufnehmen im Vollsinn, wie ein Kollektiv jemanden aufnimmt, darum geht es bei unserer Entscheidung für Jesus. Und bei der Geschichte mit dem verlorenen Schaf, ich glaube, da gucken die meisten von uns gar nicht richtig hin und ich habe das auch jahrelang nicht gemacht. Da ist ein Herdenbesitzer und da sind Hirten. Und wir gehen immer davon aus, da ist nur ein Hirte. Im Vers 4 heißt es da in Lukas 15, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht den 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, dann nimmt er es auf die Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, dann ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen, spricht mit ihm, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Der hier vorgestellte Schafbesitzer oder Herdenbesitzer ist ein reicher Mann. 100 Schafe, das war ein Reichtum. Und er wird ganz bestimmt nicht selber hüten gehen, sondern der hat angestellte Hirten. Und wenn ihm dann mitgeteilt würde, da ist ein Schaf, das ist verloren gegangen, dann wird er sagen, ja, dann seht zu, dass er es wiederfindet. Und dann wird einer von den Hirten wird losgehen, das zu finden. Aber dieser Schafbesitzer, der hier vorgestellt wird im Gleichnis von Jesus, der geht selbst. Und das ist etwas total Ungewöhnliches, dass ein Reicher, der das gar nicht nötig hat, losgeht. Unserem Gott gehört alles. Und er hätte es nicht nötig, uns nachzugehen. Und er tut es. Und wir kennen wahrscheinlich irgendwelche Bilder aus Kinderbibeln oder anderen Abbildungen, wo eben ein Mann ist, der dann so ein Lamm auf der Schulter hat. Das Bild ist nicht wirklich korrekt. Ein Lamm wiegt zwischen 8 und 10 Kilo. Das ist beim Mitzutragen auf der Schulter easy peasy. Aber ein Schaf, das wiegt ungefähr 30 Kilo. Geh mal mit 30 Kilo auf der Schulter, vielleicht in einem Rucksack, 10 Kilometer vielleicht durch die Gegend, über Stock und Stein. Das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Aktion. Und das wird auch schwer mit der Zeit. Und du denkst auch, mei, hätte ja wohl nicht sein müssen oder so. Aber dieser, der nimmt es auf seine Schulter mit Freuden. Und ist nicht unser Gott genauso, dass er uns trägt in unserer Zeit, in der manche Herausforderung ist, in der wir manche Dinge auch tun, die vielleicht auch gar nicht seinem Willen entsprechen. Und ich sage euch, heißt es dann in Vers 7, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Jesus hat keine Berührungsängste mit diesen verachteten Menschen, mit den Prostituierten, mit den Zöllnern, mit den Heiden. Und er hat auch keine Berührungsängste mit uns, auch wenn wir mal von der Herde abkommen oder wenn wir uns in irgendeiner Form verlaufen haben. Und wenn wir jetzt Advent feiern, Advent bedeutet ja Ankunft, weil unser Gott gekommen ist, um uns zu retten. Und das ist ein Grund zur Freude und das Rettungsprojekt, das beginnt mit Advent und Weihnachten und geht dann über in das österliche Geschehen. Aber schauen wir mal, wie das bei dem verlorenen Sohn ist. Da ist das noch viel krasser, was da alles passiert. Da haben wir drei handelnde Personen. Wir haben den Vater und wir haben die beiden Söhne. Die Familie muss reich gewesen sein, denn dass sie so ein Drittel von dem Besitz einfach abkoppeln können und dann trotzdem noch ganz normal weiterwirtschaften können, die müssen reich gewesen sein, der Betrieb muss groß gewesen sein, war wahrscheinlich eine Landwirtschaft. Tja, und am Ende der Geschichte wird dann deutlich, der Vater muss nicht nur wohlhabend gewesen sein, er muss auch jemand gewesen sein, der wirklich Ehre hatte in der Gesellschaft. Weil er tut Dinge, die absolut out waren, die man absolut nicht tun konnte. Und trotzdem macht er das. Der jüngere Sohn, der tut auch was Ungewöhnliches. Bevor der Vater gestorben ist, verlangt er sein Erbteil. Das war nicht unmöglich vom jüdischen Gesetz her, aber es war schon ungewöhnlich. Und die Nachricht, die dahinter steckte, war eigentlich, Vater, am liebsten wär's mir, du wärst schon tot. Schon eine krasse Aussage. Und dann heißt es in Vers 12, und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nach dem mosaischen Gesetz kriegte der Jüngere ein Drittel, der Ältere kriegte zwei Drittel. Und solange dann der Vater lebte, hatte er aber trotzdem das Recht, die Einnahmen, die aus dem verbleibenden Hof waren, auch zu nutzen für sich selber. Der konnte diese Party veranstalten am Schluss. Der konnte das Mastkalb einfach vereinnahmen für diese Feier, die sie dann haben. Das war nicht etwas, dass er dem Älteren da etwas weggenommen hätte oder so. Er konnte auch die Ernteerträge verkaufen und sich, sag mal, von den Erträgen dann einfach auch ein neues Auto kaufen oder so. Das war vollkommen in Ordnung, obwohl das schon überschrieben war. Und beiden Söhnen wird zur selben Zeit das Erbe überschrieben. Auch der Ältere bekommt sein Erbe schon überschrieben. Im Vers 12b heißt es nämlich, und er teilte ihnen das Gut. Ihnen, Plural, beide kriegen ihr Erbe. Und im Vers 31 am Schluss heißt es eben, mein Sohn, du bist bei mir alle Zeit, und alles, was mein ist, das ist dein. Das heißt, ihm gehört zu dem Zeitpunkt schon der Hof. Aber dennoch, ja, der Vater hatte trotzdem das Recht, über das Kalb, über die Kleider und über alles andere eben auch zu verfügen und das auch für sich selber auch zu nutzen. Das Dramatische in dieser Geschichte ist der Bruch der Familie eigentlich und nicht, dass da der Sohn mit der Kohle durchbrennt und sinnlos ausgibt. Aber eigentlich liegt darin wirklich nur diese ganz große Tragödie in der Geschichte. Es war ein ungehöriger oder ein ungeheuerlicher Ehrverlust, dass eben der Jüngere einfach ging. Dass der auch ging, bevor der Vater eben verstorben war. Und er will eben nur die Privilegien, er möchte das Geld haben, er möchte keine Verantwortung haben. Wenn man aber erbt, das Haus der Eltern erbt zum Beispiel, übernimmt man Verantwortung. Das wollte er nicht. Das war nicht sein Ding. Und dieses Verhalten, das wird in der Dorfgemeinschaft sehr wohl kritisch betrachtet worden sein. Und da wird man schon gesagt haben, na, was ist bei denen eigentlich los? Sie sind doch eigentlich, ist da irgendwas nicht mehr so ganz in Ordnung. In der Schamkultur des Orient hätte der Ältere als Mediator zwischen Vater und Sohn und dem jüngeren Sohn eben vermitteln müssen. Er hätte dafür sorgen müssen, dass das so nicht passiert. Das wäre seine Rolle gewesen. Und die hat er nicht wahrgenommen. Und dann ist die Frage, warum? Warum macht er das nicht? Das ist bei den Menschen einfach richtig in Fleisch und Blut. Das macht man ganz automatisch irgendwie. Und er tut es nicht. Ich vermute mal, dass der jüngere Sohn dem älteren Sohn einfach nur zuvorkommt. Und der Ältere auch schon mit dem Gedanken gespielt hatte, sich abzusetzen. Aber es bisher aus irgendeinem Grunde noch nicht gemacht hatte. Schließlich nimmt der Jüngere seinen Anteil, verkauft den und macht ihn zu Geld und ist dann weg. Und er hat ab da kein Zuhause mehr, sondern nur noch Geld. Und wenn man das so formuliert, dann was ist es für uns wert, dass wir ein Zuhause haben, dass wir eine Heimat haben, Zuhause. Und wenn Jesus oder wenn im Hebräerbrief das heißt, dass wir eben eine Heimat im Himmel haben, wo ist unsere Heimat? Nur mal so als Gedankenanstoß dazwischen. Der Jüngere ist dann weg und da ist kein Wort des Abschieds. Da ist keine Abschiedsfeier. Der Ältere hätte da eingreifen müssen. Der hätte dafür sorgen müssen, dass es einen offiziellen Abschied vom jüngeren Sohn gegeben hätte. Macht er nicht. Warum? Und das größte Leid in dieser Geschichte trägt der Vater. Weil er eigentlich beide Söhne liebt, weil er beide Söhne eigentlich dabei haben will, aber aus irgendeinem Grunde ist in der Vergangenheit irgendwas schiefgelaufen. Die Beziehung zerbricht, die Familie fällt im Grunde genommen auseinander. Und der Jüngere, der beginnt dann, das wissen wir, in der Fremde eben ein ausschweifendes Leben. Er gibt das Geld mit vollen Händen aus und es kommt dann eine Hungersnot und dann hat er ein Problem. Das mit dem Ausgeben, das kann man so oder so sehen. Also großzügig zu sein, ist im Orient eine Tugend. Und normalerweise gibt man von dem, was man da erlebt hat, auch wieder was zurück. Aber weil die Hungersnot kommt, können die Leute ihm nichts mehr zurückgeben. Normalerweise hätten sie ihn beherbergen müssen, durchfüttern müssen, jeder so, wie er kann. Aber sie machen das nicht. Im Vers 14 heißt es, eine gewaltige Hungersnot kam über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Das ist ein Prozess gewesen. Das war nicht von heute auf morgen, jetzt kein Geld mehr und am Hungern, sondern das war ein Prozess. Und so landet er schließlich bei den Schweinen, was für einen Juden ein absolutes No-Go ist. Eine absolut schlechte, unterste Schublade, die er erreicht hat in der Gesellschaft. Also Schweine waren unreine Tiere und mit ihnen zu tun haben bedeutete, er konnte auch nicht mehr zum Gottesdienst, weil er unrein war. Und das heißt, das hatte auch Auswirkungen auf seine Gottesbeziehung. Und warum kehrt er nicht zurück, als er das so merkt? Als er merkt, wie die Hungersnot kommt, hätte er ja ins Nachbarland vielleicht gehen können. Aber nein, er hat es nicht gemacht und er begreift erst ganz langsam, dass er in der dörflichen Gemeinschaft, von der er kommt, unten durch ist, dass er wirklich da nichts mehr zu melden hat. Und dieser Ehrverlust, der muss für ihn unglaublich stark gewesen sein und er verschiebt aber diese Entscheidung zurückzugehen immer und immer wieder. Tja, und schließlich überlegt er, dass er es doch tun will. Aber dann zurückgehen und unter seinem Bruder, den er auch nicht mag, unter dem wieder zu arbeiten, das muss ja das Letzte sein. Oder auch, dass er sein Erbe unter Heiden vergeudet hat, das ist eben auch eine Sache, die man wissen wird oder herausbekommen wird. Und das ist auch eine Sache, die seine Ehre eben dann auch dann beeinträchtigt. Und dann Schweinehirt als Jude. Also, so geht es ja gar nicht. Und er wünschte sich dann, als er die Schweine hütet, dass er dort eben ja, ein bisschen was abkriegen könnte davon. Den Schweinen geht es besser als ihm. Und er denkt dann darüber nach und er erwägt dann, dass er ja arbeiten könnte und dass er über das Arbeiten den Verdienst hat und dann das Geld, was er verprasst hat, dem Vater wieder zurückgibt. Aber es geht gar nicht um das verlorene Geld. Es geht nicht um das Geld. Das Geld ist nicht das Problem. Und dann überlegt er sich, dass er dem Vater sagen will, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das Geld ist nicht das Problem, sondern das gebrochene Herz des Vaters. Und er nimmt sich dann vor, eben diese Verse 18 und 19, wenn er nach Haus kommt, dem Vater zu sagen. In einem Buch habe ich gelesen, dass es auch hätte sein können, dass er vielleicht als Handwerker gearbeitet hätte. Dann hätte er gar nicht zu Hause wohnen müssen, dann hätte er nämlich auf der Baustelle gewohnt und dann hätte er dann das Geld zurückgezahlt. Ab Vers 20 lese ich mal ein bisschen. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und er bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und er ist wiedergefunden worden und sie fingen an fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Der Vater läuft. Das tut man nicht im Orient. Also wenn man was auf sich hält, dann schreitet man oder man lässt kommen, man empfängt, aber man rennt nicht irgendwo hin. Niemals, ohne seine Ehre zu verlieren. Der Vater riskiert es, zum Gespött zu werden. Und die Frauen unter uns hier, die werden wissen, wenn man langes Kleid anhat und die damaligen Gewänder waren Rockgewänder, auch für die Männer, und dann muss man den hochziehen und dann sahen die Leute, was drunter war. Und das war nun wirklich super geheim. Und das ließ man niemals jemanden sehen. Und das war krass. Ja, die liefen halt nicht in Jeans rum. Ja, es war ein bisschen anders damals. Aber ihn kümmert das gar nicht, was die anderen denken. Er macht es einfach. Unser Gott wird, also ich habe eine Lehrerin, der habe ich dann mal was geholfen und dann habe ich auch versucht, ihr so ein bisschen was von Jesus zu erzählen, sagte, nee, ein Gott, der seinen Sohn so grausam hinrichten lässt, dem kann ich doch nicht vertrauen, auf gar keinen Fall. Für sie ist alles, was christlich ist, ist für sie eine Abscheu. Und tja, und Gott lässt es zu, dass sowas passiert, dass Leute erschreckt sind, wenn sie vom Tod Jesu hören. Vielleicht sollten sie mehr von der Auferstehung hören. Naja, der Vater riskiert es, zum Gespött zu werden. Er kümmert sich nicht darum, was andere von ihm denken. Unser Gott kümmert sich auch nicht darum, was andere denken. Es ist für ihn nicht wichtig. Und eigentlich müsste so laufen, traditionell. Der Sohn kommt, der Vater lässt ihn auch bis zum Haus kommen und dann muss er vorm Haus bleiben und dann wird er erstmal richtig ausgeschimpft, freundlich gesagt. Eigentlich würde man sagen, er muss ihn zur machen und dann würde er ihn da 2 Tage sitzen lassen und schmoren lassen und dann anfangen zu überlegen, was die Konditionen für die Anstellung sind. Dann vielleicht ihn anstellen, aber ganz bestimmt nicht als Vorarbeiter. Aber so wird das gar nicht. In diesem Gleichnis verkörpert der Vater Gott. Und unser Herr hat alles getan, um uns entgegenzukommen. Er kommt als Kind, er macht alles richtig und er kommt uns so weit entgegen, er tut alles, dass wir seine Kinder sein können. Und als der Sohn dann seinen Satz sagt, den er sich überlegt hat, was er dem Vater sagen will, da lässt der Vater ihn überhaupt gar nicht zu Wort kommen. Der geht gar nicht darauf ein, was der Sohn dann möchte. Das ist überhaupt nicht mehr relevant. Er will keine Entschuldigung, er will den Sohn haben. Und so wie er seinen Sohn liebt, so liebt er halt auch uns. Und hat alles für uns getan, damit wir in der Beziehung mit dem Vater sein können. Und das ist so unglaublich. Und es fängt eben jetzt mit Advent an, geht in Weihnachten rein und dann kommt Ostern. Das gehört alles zusammen. Dem Vater ist nicht wichtig, was die anderen sagen, wenn er rennt, weil er merkt einfach, dass diese Beziehung, die so kaputt war mit dem Sohn, dass die jetzt wieder in Ordnung kommt. Gott hat ein Ziel, er möchte uns in seinem Shalom haben. Er will uns in sein Haus hineinführen, wo ein Fest ist für jeden, der sich ihm zuwendet. Vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten. Das beste Festgewand ist nicht irgendein nettes Kleidungsstück, was im Kleiderschrank hängt. Das beste Festgewand ist das beste Festgewand des Vaters. Der Vater gibt sein bestes Festgewand für diesen Sohn. Schuhe, Untergebene liefen und arbeiteten barfuß. Die Herrschaft trug Schuhe, nicht die Untergebenen. Der Siegelring symbolisierte die Zugehörigkeit zur Familie, komplett rehabilitiert. Und das gemästete Kalb, das war für irgendeine andere Feier gemästet worden. Und das wurde jetzt halt einfach hierfür geopfert genommen. Und der älteste Bruder, der kann es nicht beanspruchen. Der kann nicht sagen, Vater, das war falsch, das gemästete Kalb zu schlachten, weil der Vater darüber verfügen durfte. Und der kommt auch vom Feld, nicht weil er da gehackt und gegraben hat oder so oder gesät hat, sondern er kommt von dort, weil er die Arbeiter beaufsichtigt hat. Und er ist zornig und er will nicht in das Fest hineingehen. Und auch da verunehrt er den Vater, weil seine Rolle als ältester Sohn wäre gewesen, den Ehrengästen in der Feier zu dienen, zu essen und zu trinken zu reichen und ihnen und dadurch einfach auch die Familienehre zu heben und die Gemeinschaft der Familie einfach da wieder in den Vordergrund zu rücken. Der älteste Sohn steht für die Gesetzeslehrer, die alle Gesetze halten und meinen, dass sie rein sein könnten, schuldfrei sein könnten, dadurch, dass sie Gesetze halten. aber die es nicht in die göttliche Beziehung hineinschaffen, weil sie das gebrochene Herz über der Sünde dieser Welt nicht verstehen. Und es gibt im christlichen Glauben, in unserem Glauben geht es nicht um das Wiederherstellen, nee, es geht um das Wiederherstellen der Vaterbeziehung, aber nicht um Pflichterfüllung. Im Islam ist das ganz anders. Da werden Pflichten erfüllt und man glaubt dadurch, irgendwelche guten Dinge zu tun. Aber es ist Quatsch, es ist ein Irrweg, es ist eine Sackgasse. Unser Glaube, unsere Gottesbeziehung trägt uns durch, durch alle Dinge, die vor uns liegen, die auf uns zukommen. Christen, die unter Verfolgung leiden, wie im Iran zum Beispiel, erleben die persönliche Beziehung zu Jesus ganz, ganz existenziell. Und es trägt sie durch. Und sie bekennen ihren Herrn. Es gibt so ganz nebenbei auch eine ganz große Emanzipationsbewegung unter den Frauen. Ganz viele Frauen, also wirklich Tausende, die eben unverschleiert in der Öffentlichkeit sind, die sich einfach nicht mehr verschleiern lassen. Aber das nur so ganz nebenbei. Wenn wir Advent feiern, ist das wie das Zulaufen des Vaters auf uns. Und unser Herr kommt uns entgegen. Religionen sind Gedankengebäude und Konstruktionen, wo Menschen versuchen, einen Weg zu ihrer Gottheit oder ihrem Gottesbild zu bauen. Aber bei uns ist das ganz anders. Unser Gott kommt zu uns. Und darum ist christlicher Glaube keine Religion. In Johannes 1, Vers 10 und 12, das noch am Schluss, kommt, heißt es dann, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Lasst uns unseren Herrn so aufnehmen, wie man im Orient jemanden aufnimmt in das Kollektiv und bereit ist, für ihn wirklich alles zu tun und alles zu geben. Amen.